Eigentlich ein super Lied für die 10 Gebote. Denn vor jedes Gebot müsste man diesen Refrain setzen. Du bist mein genialer Freund. Deshalb sagst du mir, was ich nicht tun soll und was ich tun soll. Oder anders gesagt, wenn du ein Freund von Gott sein möchtest, dann klaust du nicht. Wer mein Freund sein will, der klaut nicht. Das darf er ja sagen, ne? Wenn er unser Freund ist. Wer mein Freund sein will, der klaut nicht. Gott ist kein Spielverderber, Gott verbietet nicht alles, sondern Gott möchte, dass es uns gut geht, dass das Leben gelingt. Und deshalb spricht er auch von Eigentum, von Dingen, die ich mir nicht nehmen soll, weil sie jemand anderem gehören. Und interessant ist, dass schon bevor Mose die Gebote von Gott bekommen hat, in der Bibel einige Male über Diebstahl berichtet wird. Jakob zum Beispiel betrog seinen Bruder, der beklaute ihn um den Segen des Vaters. Und dann wieder einer, bei dem Jakob gearbeitet hat, sein Boss, der hat ihn dann auch wieder übers Ohr gehauen, ausgetrickst, indem er gesagt hat, du musst so viel arbeiten, wenn du eins von meinen Mädchen möchtest. Und dann hat er ihn reingelegt und hat gesagt, ätsche, nochmal so viel. Jemand hat dir eine miese Schrottkarre angedreht, unfallfrei, Scheckheft gepflegt und du hast es geglaubt. Und jetzt steht die Kiste auf dem Hof und du siehst hinten vorne Rost und überall. Und das mit dem Scheckheft gepflegt, hat er mich reingelegt. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Und ganz schnell ist auch klar, dass es nicht nur um Wegnehmen von Wertgegenständen, sondern auch um falsche Verhandlungen, Täuschung geht, dass es auch Diebstahl ist, wenn ich jemand den Lohn nicht bezahle oder seine Schwäche ausnutze. Die Geschichten in der Bibel sind halt mitten aus dem Leben. Und deshalb wird auch darüber geschrieben, was nach einem Diebstahl passiert. Idee, was da passieren soll? Also nehmen wir an, jemand von uns hätte was geklaut. Ist jetzt passiert. Jetzt kommt Gott und du guckst ihn an und fragst, ja Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, das war nicht gut. Ich habe Mamas Bock. Das lag da so. Ich rede von mir, ne? Nicht von euch. Gott, was soll ich denn jetzt machen? Tja, der hat eine Idee, was du jetzt machen sollst. Es steht in der Bibel, doppelte Bezahlung zurück. Das finde ich echt eine coole Idee. Da wird nicht lang rumgeschimpft, einfach nur 5 hast du genommen, 10 gibst du zurück. So einfach. Und, es gibt sogar auch eine Idee, was passieren soll, wenn du das nicht mehr zurückgeben kannst. Also wenn das unersetzbar ist, kaputt gegangen oder so. Dann sagt Gott, 4-fach. Super. Ich finde die Idee klasse. Aber, weil Gott die Menschen liebt, hat er auch gesagt, wenn du hungrig bist und an einem Garten vorbeiläufst und da ist ein Apfel, dann darfst du den Apfel essen. Aber nicht eine Tasche mitnehmen und zack, 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 zack rein. Das nicht. Das nennt man Mundraub. Ist erlaubt. Ich finde Gott irgendwie schon genial, wie der das gemacht hat. Aber dann möchte mit uns auch noch ein bisschen tiefer gehen, ein Kapitelchen tiefer und mit uns überlegen, warum eigentlich klauen wir? Dafür hat er seine Sprecher auf die Erde geschickt, Propheten nennen wir die. Einer davon heißt Hosea und der hat den Leuten erklärt, Leute, ich möchte euch sagen, warum ihr klaut. Vielleicht wollten sie es gar nicht wissen, aber es ist ja trotzdem mal gut, darüber nachzudenken. Er sagt, ihr klaut, weil ihr zu wenig Liebe zu Gott habt und weil ihr gar nicht richtig wisst, wer Gott ist. Deshalb macht ihr das. Wenn Gott dein Leben ausfüllt, dann willst du das gar nicht mehr. Und noch einer von den Sprechern Gottes, Jesaja hieß der, der hat gesagt, Leute, was ihr da macht, dass ihr schwache Leute, die sich nicht wehren können, ausnutzt und denen wegnimmt, was sie zum Leben brauchen, das mag Gott nicht. Das ist eine Schande. Hört auf damit. Und noch einer, Amos, der hat sich mit der Geschäftswelt angelegt, mit den Saubermännern und hat denen gesagt, Freunde, das, was so aussieht, als hättet ihr saubere Geschäfte gemacht, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Diebstahl. Ihr habt einen übers Ohr gehauen, ihr habt einen reingelegt. Und ein Spruch, ja, den finde ich, der ist so gut, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Da steht, Gottes Fluch kommt über einen Menschen, wenn er in Notzeiten Getreide zurückbehält, um den Preis nach oben zu schieben. Kapiert ihr? Also es ist Hungersnot. Der hat im Keller Kartoffeln, Getreide und alles Mögliche. Sagt, nee, ich habe nichts. Dann wartet er noch eine Woche und noch eine Woche und der Hunger wird immer größer und für ein Pfund Getreide beginnt man immer mehr Geld zu zahlen. Er sagt, letzte Woche hätte ich 5 Euro gekriegt, jetzt kriege ich 10, doppelt. Und Gott sagt, du Drecksack. Das ist einfach faul, was du da machst. Geschäft mit der Not von Menschen. Jetzt können wir ganz viel nachdenken, ob das nicht in unserer Zeit immer wieder passiert. Und ein Vers, ja, den lese ich jetzt einfach vor. Das gestohlene Brot schmeckt dem Mann gut, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Was für ein tolles Bibelwort. Am Ende hat er einen Mund voller Kieselsteine. Besser geht nicht. Einfache und immer noch herausfordernde Prinzipien. Und das wundert mich überhaupt nicht, dass es im Neuen Testament dann ganz genau gleich ist. Und als Jesus auf der Erde war, hat er auch über das Thema gesprochen und hat gesagt, aus eurem Herzen, aus eurem ganz tiefsten Innersten, da kommt das raus, dass ihr immer mehr haben wollt. Also wenn wir nach der Wurzel von Diebstahl fragen, dann wird die Antwort in Richtung, in dir ist so eine Kraft, die immer mehr haben will. Der andere hat tolle Turnschuhe. Richtig klasse von, ne, keine Marke jetzt, aber echt super. Ich muss mindestens genau die gleichen haben. Oder der hat so ein schönes Auto. Ich muss mindestens auch so eins haben. Das sind Kräfte in mir, die immer mehr haben wollen. Haben, was der andere hat und mehr haben als das, was der andere hat. Ich habe mal einen Schlager gehört, schon ein bisschen älter. Die Eltern unter uns werden sich an Gitte erinnern. Was hat die gesungen? Nicht wo singen jetzt. Ich will alles und zwar sofort. Mit einer Stimme, da wusste man, da steht wirklich die ganze Frau dahinter. Ich will alles und zwar sofort. Um zu bekommen, was ich will, gehe ich notfalls an Grenzen und drüber hinaus. Wundert es uns, dass Jesus mehr über Geld und Gier gesprochen hat, als über Himmel und Hölle? Die Geschichte von dem reichen Kornbauern, die geht mir immer noch unter die Haut. Wer nur anhäuft und knauserig ist, der verliert alles. Und Paulus hat die Christen in Korinth klipp und klar daran erinnert, dass im Himmel keine habgierigen Leute sein werden. Spätestens jetzt muss es uns heiß und kalt den Rücken rauf und runter gehen. Die werden da nicht sein. Oh Mann, einen Bibelvers habe ich gefunden, der haut mich um. Der steht im Neuen Testament, wer es nachlesen will, Jakobus Kapitel 5. Und ich zitiere, ein Wort zu denen, die in Reichtum leben. Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, eure Schätze sind verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen Tagen. Siehe, der Hungerlohn der Arbeiter, die bei euch gearbeitet haben, der schreit zu Gott. Ihr habt geschlemmt auf der Erde und geprasst und eure Herzen gemästet für den Schlachttag. Boah, Hammer! Solche Sachen stehen in der Bibel. Ganz kategorisch heißt es im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, Vers 10, Geldgier ist, wer weiß, wie es weitergeht? Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Jetzt kannst du überlegen, ob es stimmt. Man kriegt den Hals nicht voll, wenn man von Habsucht geheilt ist, dann erst, wenn man mit dem Notwendigen zufrieden ist. Die Gier nach mehr muss besiegt werden, damit wir mit dem zufrieden werden, was für unsere Bedürfnisse ausreicht. Die Gier macht uns zum Fass ohne Boden. Man schüttet immer wieder rein, aber es wird nie voll. Wenn wir diese Grundgedanken einmal weiterdenken, da wird eine ganze Menge in unserem Leben, in unserem Alltag berührt. Unser Konsumverhalten. Werbung, die ja nichts anderes will, als ständig meine Gier zu kitzeln. Du brauchst es, du willst es, du kriegst es. Das neueste Handy, das schicke Auto, den extravaganten Urlaub. Mach Schulden, ist auch nicht schlimm, wir geben dir das Geld. So verkaufst du dein Leben. Das Fass wird nie voll. Aber es wäre noch zu wenig, wenn wir uns nur bemühen würden, Habgier zu besiegen. Denn das, was Gott an uns sehen möchte, ist Großzügigkeit. Ein beeindruckendes Beispiel ist für mich Meister Abraham im Alten Testament, der seinen Neffen, also einen viel jüngeren Knushti, aus der Not befreit, der ist gefangen genommen von Feinden, die haben ihm alles eingesackt und ihn selber auch noch gleich mitgenommen. Jetzt könnte Abraham sagen, okay, ich befreie dich, aber Das, was die dir mitgenommen haben, die geklaut, das ist natürlich mein Finderlohn. Also, das behalte ich dann. Aber Abraham hat gesagt, nee, dich und alles, was sie dir weggenommen haben, das kriegst du wieder zurück und ich will keinen Cent davon haben. Nichts, gar nichts. Das ist großzügig. Gott hat nichts gegen Reichtum. Aber er hat den Reichen gesagt, hey du, wenn du ein Feld hast und auf diesem Feld wachsen Früchte, wachsen Kartoffeln, Karotten, Getreide, dann sage ich dir, du erntest das nicht bis zum Rand, bis zum äußersten Rand ab, sondern du lässt am Rand des Feldes, lässt du was stehen, damit die sammeln können, denen es schlecht geht. Kapiert ihr? Das ist ein Prinzip von Gott, dass er denjenigen, dem was anvertraut ist, verpflichtet, hey du sollst aber davon abgeben. Du sollst davon anderen helfen. Seid freundlich gegenüber Armen. Barmherzig, großzügig. Das soll dich auszeichnen, wenn du über materielle Güter verfügst. Wenn dein Bruder verarmt, so heißt es in der Bibel, sollst du ihn unterstützen. Und ein Kapitel, das finde ich genial, Kapitel 25 aus 3. Mose, ich lese es nicht vor. Es ist ein langes Kapitel, müsst ihr selber machen. Aber was da drin steht, fasziniert mich. Nur kurz. 6 Jahre, heißt es da, sollst du dein Feld bestellen, deine Weinberge beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land ruhen. Es feiert Ruhejahr zu Ehre von Gott. Und ihr dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Auch was sich selbst ausgesät hat, soll nicht abgeerntet werden und ungepflegt wachsende Weintrauben nicht ablesen. Ihr müsst das Land unbedingt ruhen lassen. Und jetzt? Es wird aber noch genügend da sein für euch alle. Ich, Gott, sorge dafür. Und wenn ihr das Sabbatjahr, so nannte man dieses Ruhejahr, 7-mal gefeiert habt, also insgesamt 49 Jahre vergangen sind, lasst ihr in dem Jahr, das dann folgt, allen Bewohnern ihre Schulden frei. Und alles wird wieder zurückgegeben auf Null. Oh Mann, wäre das eine Revolution, wäre das eine Gesellschaft. Erlassjahr nannte sich das. Darum, so heißt es dann in diesem Kapitel weiter, soll keiner von euch einen anderen Israeliten übervorteilen. Nehmt meine Weisungen ernst, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wenn dein Bruder verarmt, du sollst ihn unterstützen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir sind nicht in Israel, sondern in Korntal und, was habe ich gehört, Augsburg. Und sonstigen Städtchen oder Dörfchen. Das kann man doch nicht 1:1 umsetzen, was da steht. Ja, klar, das können wir nicht so unbedingt umsetzen. Aber wir können eine Menge darüber lernen, worauf es Gott ankommt. Man kann die Prinzipien verstehen und sie in seine Welt übersetzen. Wir können begreifen, was es bedeutet, Menschenwürde, was Respekt ist, was Fairness ist. Und eine Sache wird hier mehrfach wiederholt, Großzügigkeit. Großzügigkeit wird von Gott selbst belohnt. Der hat gesagt, ich sehe das. Ich sehe, ob du großzügig bist. Und wenn du großzügig bist, glaub mir, ich unterstütze dich. Mir ist das nicht egal. Ich unterstütze dich. Ich sehe das. Ja, Und dann gibt es noch eine andere Anweisung für die Israeliten. Die Abgabe des Zehnten. Nicht so schwierig, ne? 10%, Beispiel, 10 Eier, 1, ne? Ah, 10 Schuhe, ein weggeben, ist doof, ne? Dann bei 20, ein paar. Aber 10%, hat Gott gesagt, sollte ihr mir abgeben, das möchte ich gerne. Davon möchte ich, dass die Priester leben, dass die Dinge im Tempel gut funktionieren. Und deshalb tut das bitte. Und ich erwarte das von euch. Wenn ihr es nicht tut, dann betrachte ich das, als würdet ihr mich beklauen. Keine Kleinigkeit also. Und manche haben auch da immer wieder versucht zu tricksen. 10 Eier, okay, das kleinste, gell. Die 9 großen behalte ich. 10 Schafe, oh, eins hat nur 3 Beine, das kann er haben. Im Neuen Testament, also im Band 2 der Bibel, da steht ein Satz, der erstmal ein bisschen komisch klingt. Ich lese ihn mal vor. Er ist gerichtet an Menschen, die bis vor kurzem noch gelebt haben wie Herr und Frau Jedermann in der damaligen Gesellschaft. Jetzt schreibt ihnen Paulus, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Der soll das nicht mehr tun, sondern er bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das finde ich wieder so ein Hammervers. Da sollen also 3 Dinge passieren. Erstens, Schluss mit Klauen. Setz da nicht zu schnell einen Haken dran. Denn es sind auch Kleinigkeiten gemeint, die du im Betrieb mitlaufen lässt. Bei manchem habe ich im Werkzeugkasten Dinge gesehen, die mich verdächtig an Betriebswerkzeug erinnert haben. Und wenn man genau hingeguckt hat, hat man noch gesehen, aus welcher Firma das war. Stand noch drauf. Aber die Zange war so cool. Die passt auch prima in meinen Werkzeugkasten. Noch besser als in der Firma. Und in der Firma wird dann gemeldet, verloren. Oder kaputt. Auch die Kleinigkeiten sind dabei. Auch Software ist dabei. Auch das schon ewig Geliehene und nicht Zurückgegebene ist dabei. Lass Gott da mal reinleuchten. Schluss also mit Diebstahl. Und zwar generell. Einfach, zack, Ende. Hör auf damit. Zweitens, positive Alternative. Arbeite selbst, wenn du kannst. Und drittens, sei bereit, anderen was abzugeben. Was für eine geniale Verwandlung findet da statt, wenn man sich das mal vorstellt, jemand, der bis dahin geklaut hat wie ein Rabe, jetzt kommt Gott in sein Leben und macht ihn neu und dann wird er verwandelt vom Parasiten zum Fürsorger. Statt Habgier, Spendenbereitschaft. Viele haben schon von Johannes dem Täufer gehört. Kantiger Bursche war das, komische Klamotten, aber klare Worte. Der hat beispielsweise gesagt, hast du 2 Jacken, gib dem, der keine hat. Das sollt ihr jetzt nicht einfach mal geschwind so machen, gell? Hast du 2 Jacken? Guckst du in der Klasse nach einem, der keine hat? da würde ich jetzt mit Mama und Papa drüber sprechen. Aber die Idee ist klar. Hey, Gott möchte, dass du abgibst, wenn du kannst. Dass du ein Auge hast auf den, der neben dir ist und guckst, ob es dem auch gut geht. Ich finde das Hammer schön, wie das in der Bibel gesagt ist. Und dann gibt es noch einen Abschnitt. Da kriege ich ein bisschen Angst. Jesus selber hat die Geschichte erzählt. Wenn ich wiederkomme, wenn der Menschensohn, also wenn Christus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe in zwei Gruppen teilt. Wonach wird denn geteilt? Es wird geteilt nach den Merkmalen echter Jesus-Leute. Und jetzt bitte zuhören. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir was zum Anziehen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. So hat es Jesus gesagt. Und wie die Geschichte weitergeht, können wir uns jetzt selber ausdenken. Das ist ja nur die eine der beiden Gruppen. Die andere hat das eben nicht getan. Die ersten Christen haben es so gelebt, wie es Jesus gesagt hat. Miteinander teilen, sogar über nationale Grenzen hinweg. Was uns anvertraut ist, sollen wir eben nicht horten, sondern Ausschau halten nach den Bedürfnissen anderer. Seid, so heißt es in Philipper 2, Vers 5, auf den Punkt gebracht, seid untereinander so eingestellt, wie es der Gemeinschaft mit Jesus entspricht. Und dann wird auch euer Geldbeutel bekehrt. Amen.